Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Heute geht es um ein Unternehmen, das viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich noch nicht so ganz richtig auf dem Radar haben. Dafür operiert dieses Unternehmen aber in einem spannenden Wachstumsfeld, nämlich Impact Investing. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich heute mit Ole Nixdorf. Er ist Vorstandschef der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG. Das Unternehmen beteiligt sich an Firmen, die nicht nur Rendite versprechen, sondern auch einen klar messbaren Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft leisten wollen. Die Bandbreite reicht hier von automatisierten Parkhäusern mit Ladeinfrastruktur bis hin zu Hygieneprodukten, die ganz ohne Wasser funktionieren. Wie das am Ende aussieht, darüber spreche ich, wie gesagt, mit Herrn Nixdorf. Und wir reden natürlich darüber, was das Geschäftsmodell insgesamt ausmacht, die Chancen, Risiken und wo die Reise für die deutsche Nachhaltigkeit hingehen soll. Herr Nixdorf, herzlich willkommen.
Hallo Herr Müller, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Nixdorf, zum Einstieg, ich habe es ja schon angesagt, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer werden Ihr Unternehmen jetzt noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Vielleicht erklären Sie einfach mal ganz kurz, was denn Ihre Gesellschaft eigentlich so tut.
Sehr gerne. Wir als Deutsche Nachhaltigkeit, wir investieren in Unternehmen, die nachhaltig sind, also die einen positiven Impact haben. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Projekte und verschiedene Unternehmen an. Und in diese investieren wir dann Eigenkapital. Die beraten wir aber auch bei unterschiedlichsten Kapitalmarktthemen, weil für uns ja doch immer auch das Thema Kapitalmarkt eine wichtige Rolle die immer noch spielt, sodass wir quasi diese Brücke bilden, dass wir ja eine positive Wirkung, einen positiven Impact und Kapital miteinander verbinden, damit dann auch wirklich das Ganze vorwärts gebracht werden kann.
Können Sie noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was jetzt konkret Sie als Investor bei Impact Investing machen?
Ja, na klar. Also ein Impact Investing ist für uns immer eins, was eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft oder die Umwelt hat. Das heißt, das ist einer der ja der wichtigsten Punkte eigentlich, den wir uns anschauen. Dafür haben wir auch einen eigenen Venture Impact Assessment Prozess entwickelt. Da können wir nachher auch gerne nochmal im Detail zu sprechen, was das bedeutet. Ja. Aber das heißt, für uns muss ein messbarer, positiver Einfluss auf Gesellschaft oder Umwelt da sein, damit ein Unternehmen für uns überhaupt erst investierbar ist. Und wir unterstützen das Unternehmen dann dabei, eben diesen positiven Impact, also den positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu steigern und gleichzeitig Geld zu verdienen.
Okay, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben hier ein eigenes Investment Framework aufgestellt. Wie stellen Sie denn jetzt nun eigentlich sicher, dass eben ein Investment wirklich nachhaltig ist und nicht nur grün aussieht? Ich denke mal so an das Stichwort Greenwashing.
Ja, für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt und deswegen ist ja auch der erste Schritt tatsächlich der Erfolg, weil wir gesagt haben, genau aus dem Grund, wir müssen sicherstellen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, auch wirklich nachhaltig sind. Und deswegen sind wir auch nicht hingegangen und haben uns selber was ausgedacht, sondern wir haben uns eine externe Unterstützung von Experten geholt. Wir haben uns eine Gesellschaft dazu geholt, P17 heißen die mittlerweile. Und zwar ist das ein Netzwerk aus Wissenschaftlern. Das heißt, wir haben jetzt im Kern zum Beispiel zusammengearbeitet mit dem Professor Dr. Thorsten Weber, der einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeitsmanagement hat. Und mit denen gemeinsam haben wir ein Framework und einen Prozess entwickelt, mit dem wir in Unternehmen investieren können, beziehungsweise bei denen wir in Unternehmen, die wir uns anschauen, prüfen können, ob diese einen positiven Impact haben oder nicht. Wie läuft das Ganze ab? Es gibt am Ende drei Schritte eigentlich, die durchlaufen werden. Als erstes gibt es einen, Negativkriterien, die wir uns anschauen. Also wenn ein Unternehmen jetzt primär in der Rüstungsindustrie aktiv ist, dann fällt es für uns von Anfang an raus. Wenn in der Kette dort irgendwo Menschenrechtsverletzungen auftreten, fällt das für uns raus. Das heißt, da gibt es klare No-Go-Kriterien, an derer wir sozusagen auf der ersten Hürde aussortieren. Das kommt ehrlich gesagt relativ selten vor, weil mit solchen Unternehmen ja wir erst gar nicht ins Gespräch kommen in den Markt. Auf der zweiten Ebene ist es dann so, dass wir uns an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN orientieren. Also diese SDG 17, also die Sustainable Development Goals, sind ja in 2015 etabliert. Und die bilden ja eigentlich in ihrer Gesamtheit mehr oder minder ab, wohin eigentlich eine nachhaltige Entwicklung gehen soll. Und in der oder auf diese bezogen schauen wir dann hier auf einer relativ hohen Flugebene noch, wo zahlt ein Unternehmen positiv auf eins dieser Ziele ein, wo hat es aber vielleicht auch negative Effekte. Da gibt es dann eben eine Abwägung, die passiert und diese wird sich dann eben angeschaut und dann wird entschieden, gehen wir in den Prozess weiter oder nicht. Auch da ist es so, wir nehmen diese Bewertung nicht selber vor, sondern die wird auch durch P17 vorgenommen, weil wir sagen, da sitzen die Leute, die quasi auch mit einem wissenschaftlichen Hintergrund da drauf schauen können und die Sachen gut bewerten können. Plus, die sind natürlich deutlich weniger vielleicht voreingenommen, was eine Wirtschaftlichkeit von so einem Thema angeht, sondern schauen wirklich rein aus einer Nachhaltigkeitsthematik da drauf. Wo es dann aber eigentlich wirklich spannend wird und was eigentlich der Kern dieses ganzen Prozesses ist, ist, wir haben dann einen eigenen Katalog, so nenne ich ihn mal, erstellt, dass der unser eigener DN-Prüfkatalog sozusagen ist, wo wir uns eben an den gängigen Richtlinien CSRD, ESRS etc. pp. Orientiert haben und in 40 Kategorien den Impact eines Unternehmens tatsächlich abfragen. Das heißt, es gibt für jeden Punkt, der dort abgebildet ist, gibt es zwischen minus 2,5, ich habe einen negativen Einfluss auf das Thema oder beschäftige mich überhaupt gar nicht damit, bis plus 0,25, ich habe einen sehr positiven Einfluss auf das Thema oder habe mich strategisch so aufgestellt, dass ich perspektivisch einen sehr positiven Einfluss auf das Thema habe. Das heißt, am Ende gibt es über die 40 Punkte dann verteilt, eben die Bewertung von minus 2,5 bis plus 2,5, also insgesamt zwischen minus 100 und plus 100. So sieht man ehrlich gesagt auch, hat ein Unternehmen, wenn es einen Minus-Score hat, einen negativen Impact oder ein Plus-Score hat einen positiven Impact. Und sobald der Schwellenwert von plus 25 überschritten ist, wird ein Unternehmen für uns investierbar. Rein aus der Nachhaltigkeitsperspektive. Und erst dann gehen wir in eine wirtschaftliche Betrachtung.
Okay. Das klingt jetzt sehr umfangreich. Über was für Zeiträume sprechen wir denn da eigentlich von der, ich sag mal so, ersten Idee oder ersten Wahrnehmung eines möglichen Investments bis dann vielleicht tatsächlich zum Investment?
Ja, also es klingt tatsächlich in der Erklärung etwas umfangreicher, als es dann am Ende wirklich ist, weil ich merke das auch, wenn ich das erzähle, denken Leute immer, da müssen ja Monate ins Land gehen, bis man da vorwärts kommt. So ist es aber tatsächlich nicht. Gerade die ersten beiden Schritte sind relativ flott. Also das ist innerhalb von eigentlich, weil man sich einen Tag damit auseinandersetzt, problemlos abbildbar, ob das Ganze eben den Kriterien entspricht oder ob es da eben rausfällt. Und wenn es dann an den letzten Schritt, also wirklich an unsere eigene Prüfmatrix sozusagen geht, dann braucht es halt immer Unterlagen und Informationen der Unternehmer. Das heißt, da sind wir dann immer ein bisschen abhängig von denjenigen, in die wir dort investieren mögen. Aber auch da ist es so üblicherweise, dass es eben einen Workshop gibt, der zwischen einem halben und einem ganzen Tag ist, wo die Sachen besprochen werden, wo dann eben auch dann nochmal definiert wird, welche Unterlagen dazu geliefert werden müssen. Mhm. Danach dauert es dann, je nach Umfang der Unterlagen, zwischen 2 und 4 Wochen, bis dann eben auch die ganzen Sachen gesichtet worden sind, sodass der Gesamtprozess eigentlich in 3 bis 6 Wochen abbildbar ist. Immer, wie gesagt, ein bisschen abhängig davon, wie viel und wie schnell wir Futter bekommen von denjenigen, die investieren möchten.
Mhm. Ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie haben schon eine sehr große Bandbreite an Themen bei Ihren Investitionen. Bevor wir da mal so ein oder zwei rauspicken, natürlich die Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich Ihr Investmentportfolio?
Also wir sind relativ opportunitätsgetrieben irgendwo auch unterwegs, weil wir keinen Branchenfokus haben. Und deswegen kommt halt auch diese etwas größere Streuung, so nenne ich sie mal. Hm? Wir haben aktuell eine Bilanzsumme von knapp über 400 Millionen Euro. Und die ist aktuell, setzt die sich zusammen aus 6 unterschiedlichen Investments, in denen wir aktuell unterwegs sind. Wir haben jetzt noch 3 in der Pipeline, bei denen wir schauen, dass wir die noch in diesem Jahr umgesetzt bekommen. Aber wir sind jetzt eben so unterwegs, dass wir aktuell bei 6 Investments eben schon investiert sind, mit dem Ziel, das weiter auszubauen.
Wenn Sie sagen, weiter ausbauen, gibt es da irgendwo eine Grenze, wo Sie sagen, also so, Wenn Sie sagen, jetzt 3 noch in diesem Jahr, vielleicht noch im nächsten Jahr noch ein paar obendrauf, so ein gutes Dutzend wäre für Sie anstrebbar oder sagen Sie, wir haben uns da gar keine Begrenzung gesetzt?
Wir schauen natürlich schon, es muss alles handelbar bleiben für uns. Und deswegen sind wir schon auch an dem Punkt, dass wir sagen, wahrscheinlich ist der Sweet Spot, in dem wir uns gut bewegen können, liegt irgendwo zwischen 14 und 20 Beteiligungen, je nachdem, wie groß halt auch die Anteile sind. Wir haben jetzt ja teilweise auch Beteiligungen, an denen wir auch einen großen Stake haben. Das bedeutet natürlich auch für uns deutlich mehr Involvierung und deutlich mehr Arbeit in dem Fall. Wenn ich jetzt noch mehr Beteiligungen dazu bekomme, wo ich vielleicht eher in dem Bereich 5-10% liege, dann habe ich halt mit den Themen auch oftmals weniger Everyday-Arbeit sozusagen, wo ich jeden Tag drauf schaue, sondern mehr eine richtungsweisende Funktion und eine beratende Funktion. Und dementsprechend sehen wir es aber schon, dass wir so um die 15 ist, glaube ich, der Spot, den wir gerne schon anstreben würden.
Okay, kommen wir mal zu ein paar Einzelinvestitionen. Ich habe ja in der Vorbereitung unseres Gesprächs mir mal so angeguckt, wo sie investiert sind. Und da sind mir natürlich so ein paar Highlights aufgefallen. Und als erstes würde ich sehr gerne mal über EcoMotion reden. Das ist ja ein Unternehmen, das in automatisierten Parkhäusern in den nächsten 10 Jahren bis zu oder mehr als 100.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aufbauen will. Das ist natürlich ein absolutes Trendthema, weil eben die Ladeinfrastruktur ja immer noch der Flaschenhals der E-Mobility ist. Wie sind Sie denn zu diesem Unternehmen gekommen und wie begleiten Sie das und wie realistisch sehen Sie denn eigentlich die Wachstumsperspektiven, die EcoMotion da entsprechend formuliert hat?
Ja. Der große Vorteil vielleicht als Startstatement, den EcoMotion hat, ist ja, dass jeder Parkplatz in diesem System elektrifiziert ist und elektrifiziert werden kann. Das heißt, das Problem, was wir heute in Parkhäusern haben, ist, wir haben ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen und da sind 30, 40, vielleicht 50 Ladestationen drin. Man kommt morgens ins Büro, stellt sein Auto an diese Ladestation ab und das Auto steht dort, bis man abends wieder geht. Das heißt, es ist üblicherweise einfach so, dass dann diese Ladestation den gesamten Tag belegt ist, auch wenn sie vielleicht gar nicht den gesamten Tag lädt. Mal unabhängig davon, dass noch ganz oft auch das so ist, dass Autos auf E-Parkplätzen in Parkhäusern parken, die dort gar nicht laden oder auch nicht laden könnten, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber das EcoMotion-System hat eben die Möglichkeit, jeden Parkplatz, der in diesem Parkhaus ist, zu einem elektrischen zu machen, weil über das System, auf das ich vielleicht ein bisschen eingehen kann, eben die Möglichkeit besteht, Fahrzeuge zu laden und dann wieder von der Ladestation wegzubewegen. Und das ist schon eine Einzigartigkeit, die natürlich dann dazu führt, wenn ich einen Parkhaus habe mit 400 Parkplätzen, habe ich nicht mehr 30, 40 oder 50 Ladepunkte, sondern 400. Das ist natürlich schon ein deutlicher Vorteil.
Ja.
Grundsätzlich, wie sind wir an das Thema gekommen? Das ist tatsächlich einfach aus unserem Netzwerk auf uns zugetragen worden, dass dort eine Idee ist, das Thema automatisiertes Parken voranzutreiben und ob wir nicht dort Interesse hätten. Und wir haben uns dann mit den Gründern zusammengesetzt und haben diskutiert, wie wir das Ganze voranbringen können und haben uns dann gemeinsam dazu entschlossen, dass wir halt einen relativ großen Stake nehmen und das Thema dann auch eben vorwärts bringen gemeinsam. Wir haben jetzt über eine Kapitalerhöhung das Ganze auch bei uns in der Gesellschaft eben erworben und dementsprechend ist es ein Thema, was für uns sehr wichtig ist und wo ich eben auch sehe, dass es perspektivisch ein extrem hohes Potenzial hat, weil wir haben natürlich hier unterschiedlichste Punkte, auf die wir schauen können, aber vielleicht erkläre ich einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, weil dann kann man, glaube ich, besser nachvollziehen, warum es so ein viel Potenzial hat. Am Ende des Tages ist es so, dass man mit seinem Auto eigentlich nur noch in einen Übergaberaum einfährt. Also man fährt quasi in den Eingang eines Parkhauses, so nenne ich jetzt mal. Dort ist ein Übergaberaum. Da stelle ich mein Auto auf einer Palette ab, steige aus und das Auto wird von dort an automatisch verparkt. Und zwar in einem System, das ähnlich ist wie, Sie kennen vielleicht dieses Kinderpuzzle, wo ich 16 Felder habe, 16 Steine und immer quasi einen verschieben kann. Und nach der Logik funktioniert das EcoMotion Parkhaus-System halt eben auch. Und so kann ich natürlich deutlich flächeneffizienter Autos verparken. Und ich habe halt eben die Möglichkeit, die Autos noch weiter zu bewegen. Wie kommen wir jetzt zum Laden der Autos? Es ist relativ einfach. Das Auto kann mit dem Ladekabel mit der Palette verbunden werden. Das heißt, in der Palette ist schon eine Vorrichtung, das Ladekabel einzustecken, was ich dann auch ins Auto einstecken kann. Und dann ist es am Ende des Tages nur noch so, dass die Palette elektrifiziert wird, indem sie auf einen Kontaktstift fährt. Das heißt, ich muss auch nicht alle 400 Parkplätze, die ich in so einem Parkhaus habe, mit so einem Kontaktstift ausstatten, sondern ich kann auch hingehen und kann sagen, ich mache das nur mit 30 oder 40, wie ich es jetzt eben auch in einem Parkhaus habe. Aber wenn dann aufgeladen ist zu der Grenze, die man dann auch selber definieren kann über Software und Co., kann es halt wieder weggefahren werden und ein weiteres Fahrzeug kann dazugefahren werden. Und dadurch haben wir natürlich eben diese Möglichkeit, dass wir deutlich mehr und deutlich besser laden können.
Okay. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das ist sozusagen jetzt Ihnen zugetragen worden. Sie als Beteiligungsgesellschaft, wie ist denn generell Ihr Investmentprozess? Sind Sie proaktiv im Markt tätig, dass Sie proaktiv suchen? Oder ist das tatsächlich immer so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier jemanden, der kommt mit einer Idee auf mich zu? Gibt es da, sag mal so, eine Statistik zu sagen, das eine ist mehr als das andere?
Ja, also wir leben schon sehr von Netzwerk, das muss ich schon ganz klar sagen. Also deswegen machen wir ja auch so Themen wie das International Impact Forum und solche Sachen. Aber wir leben schon sehr von Netzwerk und deswegen ist es doch schon deutlich häufiger, dass auf uns zugekommen wird und nicht wir zwingend extrem in den Markt rausgehen und screenen. Wir haben aber natürlich trotzdem den Vorteil, dass auch manchmal ja dieses Screening eigentlich automatisch durchs Netzwerk erfolgt, weil zum Beispiel der Professor Thorsten Weber, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist eben auch an einer Hochschule tätig, der ist auch in der Jury für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das heißt, solche Leute aus einem Netzwerk sehen halt einfach extrem viele Themen und kommen dann mit diesen Themen auf uns zu. Das heißt, das ist eigentlich so ein Mix aus Screening und Netzwerk. Aber davon profitieren wir natürlich schon extrem.
Wenn man sich jetzt die einzelnen Unternehmen anguckt, gehen Sie da jetzt eher auf schon, ich sag mal so, ältere Startups oder Firmen oder gucken Sie da auch tatsächlich so nach den ganz jungen, die gerade erst quasi, weiß ich nicht, zum Proof of Concept oder so sind?
Wir machen tatsächlich beides, aber natürlich dann mit unterschiedlichen Investitionssummen. Wenn wir natürlich an einem früheren Zeitpunkt einsteigen bei einem Unternehmen, dann ist es üblicherweise so, dass wir natürlich deutlich geringere Investitionsvolumina hier haben. Aber dennoch ist es so, dass wir, wenn wir da ein Potenzial sehen und vor allem auch, wenn wir Unternehmer sehen, bei denen wir sehen, die sind in der Lage dazu, die haben das Zeug dazu, das Unternehmen nach vorne zu bringen und zu entwickeln, dass wir das dann schon auch machen.
Okay. Wir hatten jetzt gerade über Ecomotion geredet, sozusagen ein bisschen auf der anderen Seite der, ja, möchte ich mal sagen, Tätigkeiten oder vollkommen was anderes, ist Ihre Beteiligung Save the Water, die eine Seife entwickelt, die komplett ohne Wasser auskommen soll. Könnt ihr mal darüber ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Ist eines meiner Lieblingsprojekte, ehrlich gesagt, weil es einen extrem, weil das tatsächlich wirklich Welten verändern kann. Wir sind da eigentlich zugekommen, auch da wieder aus dem Netzwerk und da hat der Herr Dr. Peter Schneider, mit dem wir das Ganze auch weiter zusammen machen, hat quasi zu Hause in seiner Küche, so nenne ich es mal, eine Lösung gefunden, weil er gesagt hat, ich habe jetzt Ewigkeiten als Chemiker gearbeitet und habe irgendwie ja alles an Wissen. Es muss doch möglich sein, dass man seine Hände waschen kann, ohne Wasser zu nutzen. Weil Wasser ist eigentlich schädlich für die Haut, weil es einen anderen pH-Wert hat, etc. pp. Und er hat dann eben über lange Zeit unterschiedlichste Themen und Sachen ausprobiert und hat dann jetzt hier ein Produkt entwickelt, was ausschließlich aus nachhaltigen Materialien besteht. Also wir sprechen hier vor allem über Stärke, über unterschiedliche Öle etc. pp. Mit dem eben eine Handreinigung funktionieren kann. Und ursprünglich war mal die Idee zu sagen, das kann man für den Outdoor-Bereich benutzen etc. pp., was ja super ist. Wir haben dann, als wir dazugekommen sind, gesagt, naja, es gibt ehrlich gesagt noch irgendwie auch größere Probleme als den Outdoor-Bereich. Wenn wir uns mal anschauen, was in Flüchtlingsunterkünften ist, was in Regionen ist, die keinen Zugang zu Infrastruktur für Frischwasser haben etc. pp. Und haben das Ganze so ein bisschen mehr auf diese Richtung und in diese Richtung fokussiert. Am Ende des Tages ist es ein Pulver, was ich in meine Hände gebe, was ich dann verreibe, als wenn ich mir die Hände waschen würde. Und mittlerweile ist es so, dass durch Dermatest getestet ist, dass die Reinigungswirkung genauso gut ist wie beim Händewaschen mit Seife. Dass eben auch die Verträglichkeit für die Haut 1A ist. Also das Problem, was ja beim Händewaschen entsteht, ist, es gibt ein Mikrobiom, was als Schutzfilm sozusagen auf der Haut liegt. Wenn ich die Hände wasche, wird das zu einem gewissen Maße zerstört. Und das wird eben durch das Supea-Produkt, was und das Save the Water hängt, eben passiert nicht. Und dadurch ist es ein sehr spannendes Thema, was man eben auch, wie wir es jetzt angehen, in Regionen der Welt bringen kann, wo eben vor allem entweder die Entscheidung getroffen werden muss, trinke ich Wasser oder habe ich das Ganze für Hygienezwecke oder eben gar kein Zugang zu Wasser in dem Maße ist, dass ich da auf Handhygiene verzichten muss. Und das ist ein Thema, was uns schon sehr wichtig ist und wo man, glaube ich, auch sehr viel mitbewegen kann.
Gibt es denn weitere Beteiligungen, wo Sie sagen, also das ist besonders spannend?
Ach, ehrlich gesagt, alle, aber
ein reicht noch für eine.
Sie haben schon sehr viele Sachen, die wirklich extrem spannend sind. Aber wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei und sind gerade im Closing-Prozess für eine kleine Beteiligung bei einem Unternehmen, was, ich nenne es jetzt mal, ein Navigationsgerät für Operateure macht. Das heißt, das ist KI-gestützt, werden da bei laparoskopischen Operationen, also bei Operationen, wo ich quasi nur mit Gerätschaft arbeite und mit der Kamera arbeite, wird dem Operateur in Realtime eine Empfehlung gegeben, falls er im Begriff ist, etwas Falsches zu tun. Also so getreu dem Motto, besser nicht hier schneiden, sondern dort, ansonsten könnten wir gleich ein größeres Problem haben. Und das ist natürlich was super spannend ist, gerade wenn man auch darüber spricht, wenn es dann um, ich nenne es jetzt mal, Demokratisierung von guter medizinischer Versorgung geht. Weil ich glaube, jetzt muss man sagen, dass wir hier in Deutschland und Europa wahrscheinlich da weniger ein Problem mit haben, weil die medizinische Ausbildung, die hier im Durchschnitt ist, schon sehr, sehr gut ist. Aber da gibt's halt die Möglichkeit schon auch in anderen Regionen der Welt, dass dort eben dann auch mit höherer Qualität operiert werden kann. Plus es gibt dann auch noch gleichzeitig die Möglichkeit, dass man sich quasi einen Experten live dazuschalten lassen kann, was auch sehr, sehr spannend ist. Also das ist von einem Universitäts- oder dem Leiter der Universitätsklinik in Graz, dem Professor Dr. Holger Till, ins Leben gerufen worden. Und das ist ein Thema, was super spannend ist und wo wir eben auch sehr, sehr stolz sind, dass wir da jetzt mit dabei sein können und da das Ganze mit nach vorne bringen können.
Kommen wir nochmal zum paar Finanzen. Sie hatten ja jüngst eine Unternehmensanleihe aufgelegt mit einem Coupon von 10%. Ist schon eine ziemliche Hausnummer. Warum gibt es diesen Hochprozenter? Was machen Sie mit dem Geld? Und wie gehen Sie eigentlich mit der Tatsache um, dass zum Beispiel trotz der zuletzt doch recht ansprechenden Aktienperformance ihre Aktie immer noch unter dem Netto Asset Value notiert?
Ganz viele Fragen. Ich fange vielleicht vorne an. Warum haben wir so eine Anleihe begeben und warum zahlen wir auch diesen Zins? Ich glaube, wenn man sich den Markt mal im Gesamtvergleich anguckt, dann ist es sicherlich ein attraktiver Zins, aber er ist jetzt auch nicht exorbitant hoch. Also da sind wir schon ja jetzt auch nicht mehr in den Zeiten, wo wir bei über 4% oder 5% sprechen im Vergleich, sondern da sind ja doch auch schon viele Unternehmen, die dann auch in die Richtung gehen, in der wir hier sind. Wir haben uns ehrlich gesagt von Anfang an, als wir diese Anleihe aufgesetzt haben, haben wir uns gefragt und überlegt, was möchten wir damit tun und wen möchten wir damit ansprechen. Und uns ist bewusst, dass das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Impact bei einigen Investoren immer noch damit verbunden ist, ich muss eine gewisse Opfer bringen, was den Return angeht. Also ich habe immer irgendein Thema, dass wenn ich Nachhaltigkeit nehme, muss ich dafür einen geringeren Return akzeptieren. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so und das ist aus unserer Erfahrung auch gar nicht so. Und deswegen war es für uns einfach auch wichtig zu sagen, wir wollen ein Produkt machen, was sowohl für den Retail-Kunden als auch für den institutionellen Kunden, Family Offices und Co. spannend ist, weil es A, die Möglichkeit gibt, vielleicht diesen Schritt mal in das Thema Nachhaltigkeit zu gehen, aber trotzdem eine sehr attraktive Rendite bietet. Und dementsprechend, wir haben in der letzten Zeit so performt, dass wir uns das erlauben können, dass wir so einen Zins zahlen, weil wir mit den Investments, die wir gemacht haben, halt eben auch gut performt haben und auch gut performen. Und dementsprechend, es ist auch ein bisschen den ersten Schritt in dieses Thema ermöglichen für viele Investoren und das ein Ticken einfacher zu machen. Wofür nutzen wir das Geld? Genau für das, was wir eben besprochen haben. Unser Portfolio auszubauen und mehr Diversifizierung reinzukriegen. Das heißt, sowohl neue Unternehmen mit dazunehmen, aber auch die Unternehmen, die wir schon investiert sind, weiterzuentwickeln. Weil das muss unser Ziel sein, dass wir ein extrem starkes Portfolio von 12, 13, 14, 15 Unternehmen aufbauen, das eben in unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Branchen etabliert ist. Und genau das ist die Idee, die dahinter steckt. Hinsichtlich der Aktienthematik vielleicht noch kurz. Das ist natürlich für uns oder für mich als Vorstand immer nur bedingt steuerbar, wie ein Aktienkurs ist. Wir sind hier ja doch einfach immer noch in einem Small-Cap-Bereich, wo eben jetzt ein Handelsvolumen auch nicht riesig ist. Das heißt, das hat natürlich schon einen extremen Einfluss auf den Kurs, wenn dort ein Handel passiert. Man muss ganz klar sagen, wir haben im letzten Jahr eine komplette Neuausrichtung unserer Strategie gemacht. Wir haben, seitdem ich da bin, einmal quasi uns komplett gedreht von einem Investor, der historisch in Immobilien investiert hat, hin zu einem Investor, der nur noch in Nachhaltigkeitsthemen investiert. Und den Schritt hat man auch gemerkt, auch im Aktienkurs gemerkt, ganz klar sagen. Ja, man sieht aber auch, seitdem wir jetzt diese neue Richtung eingeschlagen haben, wie Sie ja schon so richtig gesagt haben, ist die Entwicklung sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir waren mal irgendwann sogar unter 2 Euro und befinden uns jetzt ja doch wieder in der Region von 5 Euro. Und von daher haben wir da, glaube ich, jetzt schon gezeigt, dass mit dieser klaren Ausrichtung auf wir machen nur noch nachhaltige Themen, dass das auch bei den Investoren gut ankommt.
Okay. Wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, dass Sie ja schon ein schönes Portfolio zusammen haben, dass Sie eine Zielrichtung haben Richtung 15 Beteiligung. Wir hatten EcoMotion genannt, wir hatten Save the Water genannt. More Impact ist ja auch eine Beteiligung von Ihnen, über die haben wir ja vor 14 Tagen hier an dieser Stelle schon gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde bei diesen ganzen Beteiligungen, die ja zum Teil auch noch in sehr frühen Stadien Ihres operativen Geschäftes sind. Wie können Sie da das entsprechende Risiko selbst steuern oder den Unternehmen dabei helfen, das Risiko zu steuern hinsichtlich möglicher Rückschläge?
Ja, also ich glaube, ganz oft ist es ja so, dass bei Unternehmen, gerade wenn sie noch ein bisschen in der früheren Phase sind, dass der Bottleneck Kapital ist. Dass es gar nicht unbedingt ist, dass Produkte nicht funktionieren oder dass keine Nachfrage im Markt ist, sondern dass irgendwann das Geld ausgeht. Und da haben wir natürlich jetzt die Position, dass wir vor allem an der Stelle auch helfen können, dass wir sagen können, wir können eben bei Themen, die aus unserer Sicht eine extrem hohe Erfolgschance haben und eben auch dann einen extrem attraktiven Erfolg oder attraktiven Ausblick, was Return angeht, haben, dass wir da eben die Möglichkeit haben, durch Kapital diese so zu unterstützen und auch durch unser Netzwerk, durch unser Know-how diese so zu unterstützen, dass man da eben ja andere Zugänge hat, aber eben auch andere Möglichkeiten hat in einer Produktweiterentwicklung etc. pp.
Okay. Zum Schluss vielleicht noch. Sie hatten ja selber schon gesagt, also Sie suchen sich Ihre Beteiligung nach entsprechenden Opportunitäten aus. Gibt es dennoch vielleicht Themen oder Branchen, wo Sie sagen, also in den nächsten Jahren könnte da unser spezieller Fokus drauf fallen?
Ich glaube, dass wir hingehen würden und sagen, wir landen wirklich irgendwo, wo wir sagen, wir haben einen Branchenfokus. Das wird, glaube ich, nicht passieren, weil dazu sind wir jetzt schon zu breit aufgestellt, dass wir das, glaube ich, so lenken könnten oder wollten, dass wir uns nur noch auf eine Branche fokussieren. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, einige Themen da, die immer spannender werden. Ich glaube, gerade das Thema Kreislaufwirtschaft ist eins, das immer spannender und immer wichtiger wird, was mit Sicherheit auch dazu führen wird, dass da mehr Investments reingehen werden. Aber ich glaube, wir haben einfach insgesamt das Thema, und das ist das, was wir auch merken und was wir auch bei unseren Beteiligungen merken, was Anfragen von potenziellen Kunden etc. angeht, dass viele Unternehmen gerade auf dem Weg sind, zu schauen, wie kann ich mich irgendwo an der einen oder der anderen Stelle nachhaltiger aufstellen, weil es gibt nun mal einfach Bereiche, auch bei Großkonzernen, wo man nicht viel ändern kann. Und deswegen suchen die halt einfach gerade, suchen viele Unternehmen nach unserer Erfahrung gerade, in welchen Bereichen kann ich meinen CO2-Fußabdruck etc. pp. Reduzieren, damit ich vielleicht auch andere Sachen, die ich nicht ändern kann, zu einem gewissen Maße ausgleichen kann. Und ich glaube, dieser Trend wird weiter fortgesetzt werden, gar nicht nur, weil er regulatorisch ist. Das spielt irgendwo eine Rolle, klar, aber einfach auch, weil man doch an vielen Stellen merkt, dass es vielen Unternehmern und auch vielen Aktionären wichtig ist. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass die Wirtschaft gesamt sich etwas nachhaltiger entwickeln wird, was für uns super ist, weil dann eigentlich das Feld noch weiter aufgeht in Themen, in die wir investieren können.
Okay. Herr Nixdorf, herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Investmentstrategie, die Sie uns heute hier gegeben haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen in Zielrichtung, was noch alles in Ihr Portfolio passen könnte. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne Nebenwerte Welt im Gespräch, gleich hier auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie uns jetzt gerade hören. So verpassen Sie dann keine weiteren Gespräche mit spannenden Unternehmen aus der Welt der Nebenwerte. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Carsten Müller.